Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. Ja, heute kommt, wie soll ich sagen, ein ziemlich anspruchsvolles Thema. 2. Timotheus 2, 8 bis 15, könnt ihr mal alle schon mal aufschlagen. Das könnt ihr auch gleich offen lassen. Ich werde immer wieder im Rahmen der Predigt darauf zurückkommen. Timotheus 2, 8 bis 15. Wie gesagt, das ist kein einfaches Thema. Die Gemeinden, die scheiden sich da auch ziemlich. Der eine sagt es so, der andere so. Da gibt es ziemlich viel hin und her in dieser Thematik. Aber ich versuche das, so gut ich kann, so ein bisschen mal zu vereinheitlichen, so gut es geht. Als ich die Thematik bekam, da habe ich dann auch direkt gebetet. Ich habe vorher immer zu Gott gesagt, Gott, wenn du willst, dass ich diese Thematik vortrage, dann mache ich das. Und egal, was ich kriege, ich halte darüber, weil es von dir geleitet ist. Und ich hatte ursprünglich eigentlich auch nicht geplant, Predigtdienst zu machen. Ich habe da auch niemanden darauf angesprochen, aber ich habe immer gesagt, Gott, was du willst, das mache ich. Und so sind dann die Ältesten dann auch auf mich zugekommen, haben gesagt, gut, Lars, hier, das kannst du machen. Und genau, ich möchte das nur erstmal einmal vorlesen. Timotheus 2, 8 bis 15. So will ich nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und Zweifel. Ebenso will ich auch, dass sich die Frauen in ehrbarem Anstand mit Schamhaftigkeit und Zucht schmücken, nicht mit Haarflechten oder Gold oder Perlen oder aufwendiger Kleidung, sondern durch gute Werke, wie es sich für Frauen geziemt, die sich zur Gottesfurcht bekennen. Eine Frau soll in der Stille lernen, in aller Unterordnung. Ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, auch nicht, dass sie über den Mann herrscht, sondern sie soll sich still verhalten. Denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Und Adam wurde nicht verführt, die Frau aber wurde verführt und geriet in Übertretung. Sie soll aber davor bewahrt werden durch das Kindergebären, wenn sie bleiben im Glaube und in der Liebe und in der Heiligung samt der Zucht. Also das ist eine der schwierigsten Stellen auch aus der Bibel, wie ich finde. Da gibt es noch mehrere Stellen, die nicht gerade so ohne sind, aber gerade in der heutigen Zeit ziemlich auch angefochten und so weiter. Ne? Diese Stelle, finde ich, das ist meine Wahrnehmung. Und ich habe mir so Gedanken gemacht, woran liegt das eigentlich, dass das so problematisch ist. Also ein Problem wird sicherlich sein, dass die Frau innerhalb der Gesellschaft in der Vergangenheit ziemlich häufig und teilweise heute leider immer noch unterdrückt wird gesellschaftlich und so ein bisschen als geringwertiger erachtet wird. Ne? Also das halte ich schon als ein Problem, weshalb die Frau sich heute, um das einmal psychoanalytisch zu analysieren, weshalb die Frau sich jetzt auch wehrt. Ne? Also dass das eine Art Abwehrmechanismus der Frau ist, eben aufgrund der starken Unterdrückung in der Vergangenheit, dass die Frau jetzt sagt, nee, das mache ich jetzt nicht mehr mit, ich lasse mich nicht mehr unterdrücken und dann eine Art Reaktion kommt, nämlich so eine Art Ellenbogen aushauen, nee, das mache ich nicht mehr. Ne? Also das sehe ich als ein Problem, also dass die Gesellschaft eine gewisse Unterdrückung der Frau gegenüber ausgeübt hat, die falsch ist. Und das wiederum zu einer Reaktion der Frau führt, nämlich mit einem Abwehrmechanismus, dass sie sowas nicht mehr hören kann. Ist das soweit verständlich, oder? Okay, sehr gut. Ein weiteres Problem ist, dass der Kanzeldienst häufig als das erste Liga in der Gemeinde gesehen wird. Aber das ist es überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Es gibt ganz, ganz viele Dienste innerhalb der Gemeinde, die... Was sagt Jesus denn? Wer ist denn sozusagen der Erste? Das ist der Diener, der dient. Ne? Also es ist genau umgekehrt. Also das heißt, wir haben so ein bisschen weltliches Verständnis von dem, was erster Rang ist. Also nicht das, was auf der Kanzel geschieht oder wer auf der Kanzel redet, ist der Oberste. Das ist überhaupt nicht so. Das ist bei Gott, so wie ich das sehe, genau umgekehrt. Der dient, der den Dienst macht, den helfenden Dienst im Hintergrund, den vielleicht niemand sieht, der den Krankenbesuchsdienst macht und so weiter, Das ist mindestens genauso viel wert. Ne? Also weiteres Problem, Kanzeldienst sei erstrangig, alles andere sei zweitrangig. Das ist eine Lüge, das ist nicht richtig. Dann habe ich häufiger gehört, wenn ich mit Leuten über das Thema jetzt gesprochen habe, auch die jetzt nicht so bibelfussiert waren, war das häufig so, nee, also für mich ist das völlig in Ordnung, wenn eine Frau auch lehrt. Ne? Dann konnte ich nur immer antworten, wie du das siehst, ist eigentlich ganz egal. Ne? Also, ne, wie wir das sehen, spielt überhaupt gar keine Rolle. Oder wie ich das sehe, wie ihr das seht, das spielt überhaupt keine Rolle. Wir können nur alles dafür tun, Gottes Wort, so wie es uns gegeben ist und das, so wie es Gott uns gibt, durch Offenbarung im Heiligen Geist und so weiter, wie Gott uns die Weisheit gibt. Ne? Also wie wir das Ganze sehen, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Ne? Gott hat seinen Willen uns geoffenbart und in Form der Schrift und zeigt uns auch individuell, welchen Weg wir einschlagen sollen durch den Heiligen Geist. Und genau. Also was wir wollen, spielt da auch keine Rolle. Und das ist eben auch besonders jetzt im Laufe des Individualismus, dass der Mensch immer mehr das individuell für sein Leben macht, was er machen möchte und dass ihm das auch offen gehalten wird und so weiter. Das führt immer mehr dazu, dass geglaubt wird, dass das, was ich denke, das Richtige ist. Aber wir haben einen Gott und seine Meinung zählt. Genau, und dann habe ich nochmal nachgeschlagen, es gibt tatsächlich tiefenpsychologische Abwehrmechanismen nach Freud, der hat ja die Tiefenpsychologie gemacht, zum Beispiel, dass wir Dinge unterbewerten, dass wir zum Beispiel sagen, naja gut, wenn wir die Stelle lesen, dann ja gut, das meint Gott jetzt nicht so, ne? Lesen wir mal ganz schnell drüber. Ja, also wir bewerten das unter oder rationalisieren etwas, das heißt, wir bringen etwas in einem verstandmäßigen Kontext, um das für uns verträglicher zu machen, weil wir das gerade nicht aushalten. Ne? Also das ist gerade in der heutigen Zeit ja sehr schwierig für die Frau auch und auch für den Mann zu verstehen. Ne? Aber wie gesagt, es zählt nicht, was wir wollen in dem Fall. Und dann hört man ganz häufig Rationalisierung, ja gut, aber in dem kulturellen Kontext, da war das damals so und so und so und so. Und irgendwann ist man bei einem ganz anderen Punkt als bei dem, was die Bibel ursprünglich gesagt hat. Ne? Also das ist auch gefährlich. Das sind so Probleme, die sich rund um diese Sache ranken. Die habe ich gedacht, werde ich erstmal einmal hier vortragen. Und dann können wir direkt mit dem ersten Vers, Vers 8, nämlich mit der Folie 2, direkt beginnen. So will ich nun, dass die Männer beten an allen Orten und aufheben heilige Hände ohne Zorn und Zweifel. Also hier sehen wir, ne? So will ich nun, dass die Männer beten an allen Orten und aufheben heilige Hände ohne Zorn und Zweifel. Was mir schon oft aufgefallen ist, ist, dass die Bibel häufig, wenn sie die Geschlechter anspricht, speziell auf Schwächen des jeweiligen Geschlechts hinweist. Ne? Also Mann hat viele, natürlich hat der Mann viele Schwächen, die Frau hat auch viele Schwächen und die Bibel greift immer wieder auch die Schwächen auf. Und wenn wir mal gucken, Männer haben offensichtlich ein Zornproblem, vielleicht auch ein Zweifelproblem, ne? Wenn man das so sieht. Also finde ich ganz interessant. Und die Männer sollen eben heilige Hände aufheben. Das ist ganz klar, ne? Habe ich auch schon ganz oft hier immer wieder erzählt. Unsere Hände sollen heilig sein, wir sollen gereinigt sein vor Gott. Wenn wir zum Abendmahl jetzt zu Gott kommen, dann sollen wir mit den Dingen im Reinen sein. Ne? Wir sollen die Dinge vor Gott bringen, sagen, Herr, entschuldige bitte, hilf mir, dass ich mich dahingehend verändere. Und es gibt da auch eine ganz interessante Definition von Heiligung. Heiligung heißt im Griechischen Hagiasmos. Und Hagiasmos habe ich eine Definition gefunden als Prozess des Fortschreitens der Heiligkeit. Also finde ich ganz interessant, diese Definition. Oder schrittweise Verwandlung in sein Ebenbild habe ich auch gefunden. Also das finde ich ganz, ganz interessant. Und so sollen wir, wenn wir vor Gebet, vor Gott kommen oder auch jetzt zum Abendmahl, sollen wir uns heilig machen, uns reinmachen, um Vergebung bitten. Und Gott ist treu und gerecht, dass er uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Oder in Hebräer 12, 14 steht auch sogar drin, wir sollen nach der Heiligung jagen. Ne, das ist ja die Heiligung, uns immer wieder reinmachen von den Fehlern, die wir begehen. Wir alle sind fehlerhaft, wir machen alle Fehler. Ne, aber dass wir uns immer wieder heiligen und uns reinmachen. Und genau, wir sollen nach der Heiligung jagen, gemäß Hebräer 12, 14, ohne die niemand das Reich Gottes sehen wird. Das ist also schon wichtig, kann man sagen, also sehr wichtig. Ne? Was dazu auch nochmal interessant ist, auch ja, um zu sagen, also ich bin ja auch überhaupt nicht perfekt, ne? Null. Also wenn ich... mich dann mal nochmal daran erinnere, ich habe einmal gebetet mit meiner Frau Tracy zusammen, in Göttingen war das noch, hat sie noch in Göttingen gewohnt und da war ich bei ihr zu Hause und dann haben wir irgendwie Bibelabend oder so gemacht, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Und da haben wir gerade zusammen gebetet und Tracy, die hat immer sehr lange gebetet, ne? Ganz, ganz lange. Die hat dann manchmal 15 Minuten, 20 Minuten gebetet. Und ich bin leider noch, ja, ich bin da auch im Fortschreiten zu ungeduldig. Ne? Das ist auch nicht gut. Aber ich habe dann sogar zu Gott gebetet, oh Gott, hilf mir, ne? Ich kann nicht mehr. Die betet jetzt schon wieder so lange. Und also sowas alleine, das Gebet ist ja schon schlimm genug, ja, dass man sowas betet. Aber genau in dem Moment hatte ich eine Vision. Also genau in dem Moment war ich komplett weg aus dem Raum. War ich komplett weg. Ich habe eine helle Kugel gesehen, die hat gestrahlt. Um mich herum war alles hell und ich stand da. Ich habe runtergeguckt und ich stand da. Und dann habe ich die Kugel gesehen und dann spricht eine Stimme zu mir. Ich höre jedes Gebet, was ihr sprecht. Das war's. Ne? Das hat gefühlt 15 Minuten gedauert, also ziemlich lange. Aber ich war wohl nur ganz kurze Zeit weg. Ganz kurz. Ich war dann richtig wieder reingeschossen in den Sitz. Ich war froh, dass ich gesessen habe, sonst. Also ich war richtig wieder im Sitz drin und ich habe mich, ach so, während dass ich vergessen habe, als ich da stand und ich die Kugel gesehen habe, habe ich gemerkt, wie diese Strahlen durch mich durchgegangen sind und ich habe gewusst, das halte ich nicht mehr lange aus, ich sterbe gleich. Ne? Also das war wirklich richtig heftig und danach habe ich mich so rein und heilig gefühlt, das kann sich keiner vorstellen. Das ist das, was ich habe sowas in der Art auch nie wieder gehabt. Ne? Also das ist wirklich heftig gewesen. Und ich habe also gerade was echt nicht Gutes gebetet. Ne? Und ich habe gerade an was ganz anderes gedacht und war eigentlich alles andere als heilig auch gerade. Und genau in diesem Moment kriege ich so eine Vision. Ne? Da kann man ja auch denken, naja, psychosomatisch und so weiter, das würde ja eigentlich nicht passen psychisch, weil ich gerade in einem ganz anderen verstandesmäßigen Kontext war und habe gesagt, so, naja, oh, ich halte es nicht mehr aus und so weiter. Und bums, war ich in einer ganz anderen Liga drin. Also sehr krass. Und sowas kann Gott immer noch machen. Genau. Genau, es ist aber dennoch wichtig, dass wenn wir merken, dass wir solche unschönen Dinge tun, dass wir uns dann verändern. Ne? Genau, ohne Zorn und Zweifel, da sehen wir, das ist offensichtlich ein Männerproblem auch. Männer sollen nicht zornig sein, haben damit ein Problem. Also Männer, Appell auch an die Männer hier. Ohne gleich sexistisch zu werden, muss man auch aufpassen. Dann Zweifel. Wenn ich Zweifel übersetze, dann kommt daraus Dialogismus. Und kann auch mit Dialogismus übersetzt werden und heißt Gedanken. Wird auch teilweise mit Gedanken übersetzt. Also da sehen wir, dass Zweifel auch häufig von Gedanken herrühren. Wir müssen unsere Gedanken in Zaum halten. Wir müssen unterscheiden, was sind wahrhafte Gedanken, was sind Lügengedanken, was sind richtige Gedanken und was sind falsche Gedanken. Das müssen wir immer im Kopf haben. Wenn wir das nicht im Kopf haben, was richtig und was falsch ist, was gerade Lüge ist und was Wahrheit ist, dann sind wir im Begriff oder sind auf dem Weg hin zum Zweifeln. Und wenn wir noch einen Schritt weitergehen, zum Unglaube oder Zweifel ist ja auch irgendwo, ist ja Unglaube. Und wenn wir noch einen Schritt weitergehen, kann das den kompletten Abfall vom Glauben bedeuten. Ne? Also da müssen wir aufpassen, wo wir mit unseren Gedanken hingehen. Das auch nochmal ein Appell, das betrifft aber, glaube ich, Frauen und Männer, ne? Dass wir mit unseren Gedanken aufpassen müssen, wie wir denken, ob sie wahrhaft oder ob sie falsch sind, ob sie richtig oder ob sie falsch sind, weil der Feind einem ja auch natürlich immer viele Lügen ins Ohr reinredet. Ne? Ich habe das extra unterteilt. Ich wollte nicht einfach sagen, dass Gedanken generell schlecht sind, ne? Weil Gedanken können ja auch was Gutes sein. Ne? Gedanken, wenn ich die richtigen Gedanken habe, können sie ja auch vom Zweifel weglenken. Ne? Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel überlege, ich habe mir mal die Frage gestellt, das ist schon länger her, da war ich noch so am Überlegen, ist das alles richtig mit dem Glauben und so weiter. Und da habe ich mir Fragen gestellt, warum soll ich das glauben, was in der Bibel geschrieben steht? Ne? Warum soll ich das überhaupt glauben? Es gibt viele Bücher und so weiter. Und dann bin ich halt auf den Prophetien gestoßen. Ne? Und ich hatte damals, glaube ich, auch, das war auch so die Zeit, da hatte ich Wahrscheinlichkeitsrechnungen in Mathematik und so weiter. Also von daher hat das ganz gut gepasst. Und dann bin ich halt auf diese 3200 68 erfüllte Prophezeiungen, die die Bibel ja schon hat. Wir haben 3268 erfüllte Prophezeiungen der Bibel. Und wenn man da die Wahrscheinlichkeit ausrechnet, kommt man auf 1,714 mal 10 hoch minus 984. Das ist eine 0, und dann 983 Nullen und dann 1,714%. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist es, dass sowas überhaupt passieren kann, dass so viele Prophezeiungen in einem Buch sozusagen richtig sind. Wenn man eine Grundwahrscheinlichkeit von 50% annimmt, was sehr viel ist, also 50%, dass diese eine Prophezeiung eingetreten ist und 50%, dass sie nicht eingetreten ist. Das ist eben sehr viel, wenn man 50% angeht. Und wenn man sich mal überlegt, 0, und dann 983 Nullen und dann 1,714, das ist die Wahrscheinlichkeit, dass sowas nochmal passieren kann, dass die Bibel so viele Prophezeiungen auf einen Schlag in einem Schriftstück innehat. So, und das war für mich dann auch so, da habe ich gedacht, na, das knockt ja alles aus. Das schafft ja die, was ist denn das für eine super Studie, wenn man die jetzt machen würde. Und das über so einen langen Zeitraum, eine bessere Studie kannst du gar nicht machen. Ne? Und das ist so klar, dass die Bibel dann recht haben muss. Ne? Also das finde ich immer ganz, ganz interessant. Nochmal zum Thema Zweifeln. Wir sind natürlich nicht die Einzigen, die ab und zu mit diesem Zweifeln, mit den Gedanken Probleme haben. Adam und Eva ließen sich ja auch von der Schlange verführen. Also schon gleich am Anfang war die Gefahr da, dass die Schlange, dass der Feind Adam und Eva Lügen in das Ohr geredet haben. Ne? Also hat Gott das wirklich gesagt? Ne? Kennt ihr alle diese großen Zweifeln, die der Feind immer noch heute bei uns allen einstreuen kann? Und da müssen wir uns einfach gewappnet sein und gucken, dass wir immer gucken, was ist wahr, was ist falsch, was jetzt hier geredet wird. Ne? Oder Petrus zweifelte daran, ob er wirklich auf dem Wasser laufen könnte. Und dann hat Jesus Petrus aus dem Wasser gezogen und gesagt, du Kleingläubiger. Ne? Und das macht Gott heute immer noch bei vielen von uns, wenn nicht sogar bei allen, dass er die Leute aus dem Wasser zieht und sagt, ach Mensch, du Kleingläubiger, warum hast du denn gezweifelt? Ne? Also wir sollen nicht zweifeln, wir sollen die richtigen Gedanken haben. Also das nochmal zum Thema heilige Hände. Sie sollen heilig sein, ohne Zorn und ohne Zweifel. Dann können wir die Folie 3, Vers 9 bis 10. Desgleichen, dass die Frauen in schicklicher Kleidung sich schmücken, mit Anstand und Besonnenheit, nicht mit Haarflechten oder Gold oder Perlen oder kostbaren Gewand, sondern wie es sich ziemt für Frauen, die ihre Frömmigkeit bekunden wollen, mit guten Werken. Also was ich hier jetzt interessant finde, ist eben, dass der Schmuck bei Gott eben nicht das Haarflechten, wie wir in der Welt haben, ne? Dann hier noch schmücken und so weiter. Meine Frau braucht immer ziemlich lange, bis wir loskommen. Gut, dass sie in dem Raum jetzt sitzt. Obwohl, die hört mich ja auch. Ne? Aber da muss man immer ein bisschen aufpassen. Ne? Also da auch vielleicht wieder ein Appell an die Frauen, ohne nicht zu nahe treten zu wollen, aber kann sein, dass Gott da sagt, liebe Frauen, es gibt wichtigere Dinge. Ne? Also die guten Werke, wir wollen uns da nicht, wir müssen ja auch mal überlegen, wie viel Zeit man damit raushaut. Ne? Wenn man immer sich nur um das Aussehen kümmert und nicht mit den wirklich wichtigen und guten Werken. Genau. Es gibt auch in Sprüche 11,22 einen Spruch, eine schöne Frau ohne Zucht, also eine schöne Frau ohne Zucht, ist wie eine Sau mit einem goldenen Ring durch die Nase. Ne? Also die Bibel schon direkt. Ne? Gut. Dann können wir jetzt mal Folie 4. Jetzt wollen wir mal gucken, was wahrer Schmuck vor Gott ist. Weil das steht jetzt hier in Kolosser 3, Vers 12 bis 15 drin. Was ist denn wahrer Schmuck? So zieht nun an, als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld und ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander. Wenn jemand Klage hat gegen den anderen, wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist, das Band der Vollkommenheit. Und der Friede Christi, zu dem ihr berufen seid, in einem Leibe regiere in eurem Herzen und seid dankbar. Also wir sehen hier Dinge, die uns gut schmücken vor Gott. Erbarmen, Freundlichkeit sollen wir sein, ne? Demütig, sanftmütig, geduldig. Wir sollen uns einander lieben, wir sollen uns vergeben, wir sollen dankbar sein. Ne? Natürlich gibt es auch noch andere gute Werke, dass wir Hungrigen zu essen geben, habe ich schon mal angedeutet, Durstigen zu trinken, Gefangene besuchen, Kranke besuchen. Wir haben jetzt von den Krankengeschwistern auch gehört, dass wir daran denken, dass wir sie besuchen gehen. Auch das ist auch natürlich ein gutes Werk. Nackte Kleidung, dass wir den nackten Menschen Kleidung geben, also das ist wieder eine Andeutung auch auf arme Menschen, dass wir für die da sind. Aber sicher auch Dinge für die Gemeinde, ne? Dass wir uns in der Gemeinde einbringen, dass wir uns in Dienste einbringen, beim Gottesdienstablauf helfen. Im Hintergrund, habe ich auch gesagt, Dinge tun, die wichtig sind. Das nochmal ganz kurz als Vorspann. Ich komme dann später nochmal zu den Werken, die explizit auch eine Frau gut übernehmen kann. Folie 5. Eine Frau lerne in der Stille mit aller Unterordnung. Und dann geht es weiter mit Vers 12 bis 14. Eine Frau gestatte ich nicht, dass sie lehre, auch nicht, dass sie über den Mann herrsche, sondern sie sei still. Denn Adam wurde zuerst gemacht, danach Eva. Und Adam wurde nicht verführt, die Frau aber wurde verführt und übertrat das Gebot. Also hier sehen wir ganz klar, was hier steht. Ne? Frau gestatte ich nicht, dass sie lehre. Man hört immer wieder auch von Predigern, naja, das ist ja im kulturellen Kontext damals so gewesen, weil die Frau nicht ausreichend gebildet war und so weiter. Deswegen durfte sie das damals nicht. Das steht hier so nicht drin. Ne? Also hier steht ganz klar drin, eine Frau gestatte ich nicht, dass sie lehre, auch nicht, dass sie über den Mann herrsche, sondern sie sei still. Das ist schon eine ganz klare Ansage. Und jetzt steht da sogar auch, warum? Denn Adam wurde zuerst gemacht und danach Eva. Ich merke schon, hier leichtes, geht schon langsam los. Denn Adam wurde zuerst gemacht, danach Eva. Und Adam wurde nicht verführt, die Frau aber wurde verführt und übertrat das Gebot. Ne? Also der erste Grund, Adam wurde zuerst gemacht, danach Eva. Das heißt, wir haben einen das ist eine Schöpfungsordnung, einfach so drin, ja, von der Schöpfungsordnung her. Der zweite Grund, Adam wurde nicht verführt, die Frau wurde aber verführt. Also das ist auch immer ganz interessant. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, wenn jetzt eine Frau lehrt, so verstehe ich das, ne? Also wenn jetzt eine Frau lehrt, dann wenn eine Frau verführt, schneller verführt wird, ist natürlich so eine Arche, so eine Gemeinde in Gefahr, ja, also dass sie sich schneller verfährt, ne? Als Schiff. Wenn jetzt die Arche sich verfährt, das ist eine Gefahr. Ne? Genau. Dann gehen wir jetzt mal weiter zu Folie 6. Da ist nochmal eine korrelierende Bibelstelle. 1. Korinther 14, 34. Das wird dann häufig von den Lehrern genommen, um zu belegen, naja, das meint Gott jetzt nicht so. Wie in allen Gemeinden der Heiligen sollen die Frauen schweigen in den Gemeindeversammlungen, denn es ist ihnen nicht gestattet zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie auch das Gesetz sagt. Wollen sie aber etwas lernen, soll jetzt aufpassen, so sollen sie daheim ihre Männer fragen. Es steht einer Frau schlecht an, in der Gemeindeversammlung zu reden, oder ist das Wort Gottes von euch ausgegangen, oder ist es allein zu euch gekommen. Wenn aber einer meint, jetzt wird es auch wieder heftig, wenn aber einer meint, er sei ein Prophet oder vom Geist erfüllt, der erkenne, dass es des Herrn Gebot ist, was ich euch schreibe. Wer es aber nicht erkennt, wird nicht erkannt. Also es ist auf dem heißen Stuhl, wo ich hier sitze, kann man sagen. Ne? Man muss echt aufpassen, was man sagt. So, und hier wird eben häufig gesagt, naja, da ging es doch darum, die Frau wollte doch lernen in der Gemeinde und dann hat die dazwischen geredet innerhalb der Gemeinde und hat immer was wissen wollen und das hat gestört und deswegen sagt man, soll eine Frau nicht stören oder reden in der Gemeinde. Aber wenn man jetzt den Vers, den wir davor hatten, noch mit reinnehmen, dann ist das eigentlich ganz klar. Ne? Eine Frau soll nicht lehren in der Gemeinde, so steht es geschrieben. Ne? Und das kann also nicht nur etwas mit dem, vielleicht in dem Sinne schon, ja, dass die Frau vielleicht damals wirklich im kulturellen Kontext wenig gebildet war, deswegen immer wieder Fragen gestellt hat und so weiter. Aber man muss ja die ganze Bibel, man muss ja die beiden Verse sehen. Und da steht einmal ganz klar, eine Frau soll nicht lehren. Das steht so drin. Ne? Nun weiß ich auch, dass es Frauen gibt, zum Beispiel Predigerinnen, die sagen von Sicherheit, ja, Gott habe vor mir schon zig Männer angesprochen und davon wollte keiner und dann hat Gott zu mir gesprochen und gesagt, ich soll jetzt lehren. Tut mir leid, ich bin auch nur Mensch und ich kann das nicht ausschließen. Ja? Also es gibt auch Bibelstellen wie zum Beispiel mit den Schaubroten, dass David zum Beispiel Schaubrote gegessen hat, die er eigentlich gar nicht hätte essen dürfen und so weiter. Ne? Also und ich möchte da einfach ganz klar sagen, ich möchte eine gewisse Offenheit lassen. Gott ist ja souverän. Ne? Ich kann nur sagen, was in der Bibel drinne steht. Die Bibel ist da eindeutig. Ne? Und wenn eine Frau aber sagt, sozusagen, ich wurde aber von Gott dazu jetzt berufen und so weiter und er hat mir das, dann muss man das individuell nochmal betrachten und so weiter. Aber man muss da generell eben aufgrund der Bibelstellen erstmal skeptisch sein und erstmal vorsichtig. Das ist meine Haltung. Ihr habt aber alle die Verantwortung, diese Sache zu prüfen und selber herauszustellen und zu gucken, ist das richtig, was der Lars sagt. Das ist nämlich, wie gesagt, ich bin nur ein Mensch. Ich habe auch gebetet, dass Gott mir das Richtige gibt und dass ich nur Themen mache, die er mir aufs Herz gibt. Aber ich möchte euch damit sagen, ich bin auch nicht unfehlbar. Ne? Und jeder muss das, was hier gesagt wird, nicht nur von mir, muss es selber prüfen, unbedingt. Das ist immer wichtig. Ne? Es laufen so viele Irrlehrer rum. Das ist ganz, es ist in der Zeit so stark wie nie, dass wir die Sachen prüfen müssen. Aber wie gesagt, ich möchte das an der Stelle aber auch in der heutigen Zeit nicht ausschließen. Dennoch skeptisch aufgrund der Bibelstellen und so weiter. Ne? So, und genau, das habe ich schon gesagt, warum eine Frau nicht lehren soll. Das steht ja dann auch in Vers 13. Okay, das habe ich schon alles gesagt. Und was jetzt wichtig ist, ist, dass die Frau ein Selbstwert, ein Selbstbewusstsein erlangt, weil ich glaube, das ist eben auch ein Problem, warum die Frau sich dagegen so wehrt, ne? Gegen solche Bibelstellen, die sie einfach nicht verträgt, besonders in der heutigen Zeit, ne? Wenn die Frau lernt, wer sie ist, was sie darf, welche Aufgaben sie hat, dass sie eben unterschiedliche Aufgaben, offensichtlich, die hat ganz unterschiedliche Aufgaben als der Mann, ne? Und dass sie viele Dinge viel besser kann als der Mann. Genauso kann der Mann andere Sachen besser als die Frau, ne? Beide sind aber ein Fleisch, wenn sie verheiratet sind, ne? Und der eine macht das besser, der andere macht das besser. Das ist uns einfach von Gott her gegeben. Genau, und wenn die Frau aber lernt, wer sie ist, welche Aufgaben sie hat, wenn sie ein Selbstbewusstsein entwickelt, wenn sie sich selber bewusst wird, wer sie ist, ein Selbstbewusstsein entwickelt, dann würde sie sich nicht so gegen diesen Dingen auflehnen, sondern sie würde es verstehen und würde sagen, ja, stimmt, weil es ist so und so. Versteht ihr ungefähr, was ich meine? Oder ist es, ist es klar? Okay. Nee? Okay, nee, ist gut. Sehr gut, dann mit dem Selbstbewusstsein. Soll ich das nochmal ganz kurz? Bitte? Mit dem Selbstbewusstsein? Also wenn die Frau sich selber bewusst wird, wieder, welche Aufgaben sie hat, dann würde sie nicht so um die Aufgaben des Mannes kämpfen. Verstehst du? Jo, ja, ist gut, sehr gut, wenn, ja. So, jetzt finde ich ganz interessant, das kann jetzt erstmal weg, die Folie, was im 1. Korinther 1 steht, das könnt ihr auch gerne alle aufschreiben, wie ihr wollt, aber lasst diese Stelle unbedingt offen. 1. Korinther 1, jetzt kommen wir so langsam zu den Tätigkeiten, was dürfen jetzt Frauen und Männer, was ist jetzt so wichtig? Habe ich noch Zeit? Oh, das wird schon eng. 1. Korinther 1, über die Gaben des Geistes, aber will ich euch Brüder und Schwestern nicht in Unwissenheit lassen. Und dann geht es weiter mit Vers 4. Es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Und es sind verschiedene Ämter, aber es ist ein Herr. Und es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der da wirkt, alles in allem. Durch einen jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Denn einem wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben. So, und das ist jetzt gerichtet über die Gaben des Geistes, aber will ich euch Brüder und Schwestern, Mann und Frau, nicht in Unwissenheit lassen. Also, Wort der Weisheit, den anderen ein Wort der Erkenntnis durch denselben Geist, einem anderen Glaube in demselben Geist, einem anderen die Gabe gesund zu machen in dem einen Geist, einem anderen die Kraft Wunder zu tun, einem anderen prophetische Rede, einem anderen die Gabe Geister zu unterscheiden, einem anderen mancherlei Zungenrede, einem anderen die Gabe sie auszulegen. Dies alles aber wirkt derselbe eine Geist durch einen jeden, das seine zuteilt, wie er will. Also der Geist teilt es zu. Denn wie der Leib einer ist und hat doch viele Glieder, alle Glieder des Leibes aber, obwohl sie viele sind, doch ein Leib sind, so auch Christus, denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft. Wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie und sind alle mit einem Geist getränkt, denn auch der Leib Christi ist nicht ein Glied, sondern viele. Und jetzt haben wir hier ganz viele schon mal verschiedene Gaben des Geistes, Weisheit, Wort der Erkenntnis, Glaube, Wunder tun, prophetische Rede, Geister zu unterscheiden, Zungenrede und Zungenrede auslegen. Es gibt ganz viele unterschiedliche Tätigkeiten, die Frauen und Männer hier auch innerhalb der Gemeinde wahrnehmen können. Oder dann auch in Joel 3,1, ich lese jetzt einfach erstmal vor, es schafft ihn nicht so schnell nachzuschlagen und ich schaffe das sonst auch nicht, glaube ich. Also Joel 3,1, gut zuhören. Und nach diesem will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch, das ist das Prophetische, was hier steht, über alles Fleisch und eure Söhne und Töchter sollen weissagen, eure Alten sollen Träume haben und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen. Oder Apostelgeschichte 21,8. Am nächsten Tag zogen wir weiter und kamen nach Caesarea und gingen in das Haus des Philippus, des Evangelisten, der einer von den sieben war, und blieben bei ihm. Der hatte vier Töchter, Jungfrauen, die prophetisch redeten. Ne? Also Frauen prophetisch redeten, auf jeden Fall. Johannes 20,18. Da seht ihr, dass Maria Magdalena die erste war, die die Auferstehung Jesu Christi verkündigt hat. Ne? Also es war eine Frau, die das zuerst erzählt hat. Sie war eine Zeugin von Jesu Auferstehung. Titus 2, 3-5, da steht drin, desgleichen den alten Frauen, dass sie sich verhalten, wie es Heiligen ziemt, nicht verleumderisch, nicht dem Trunk ergeben, fähig, Gutes zu lehren. Also ganz interessant. Jetzt dürfen also hier sogar laut Titus 2,3, desgleichen den alten Frauen, dass sie sich verhalten, wie es Heiligen geziemt, nicht verleumderisch, nicht dem Trunk ergeben, fähig, Gutes zu lehren. Also hier dürfen offensichtlich doch alte Frauen Gutes zu lehren. Und jetzt steht hier, damit sie die jungen Frauen zur Besonnenheit anhalten, dass sie ihre Männer lieben, ihre Kinder lieben, verständig sein, keusch, häuslich, gütig und sich ihren Männern unterordnen, damit nicht das Wort Gottes gelästert werde. Also alte Frauen dürfen offensichtlich junge Frauen auch lehren. Ne? Aber eben, wie gesagt, hier steht jetzt nichts davon drin, dass Frauen Männer lehren. Was können Frauen noch machen? Zum Beispiel Gottesdienstgestaltung. Medienarbeit. Ne? Das findet ja auch hier alles schon super statt. Gebet, Musik, Fürsorge, Seelsorge, Nachbarschaftshilfe, Krankenbetreuung, Besuchsdienste, soziale Arbeit und Lehre von Frauen, ne, dass die alten Frauen die jungen Frauen lehren, Aufbau und Gründung sowie Leitung von wichtigen karitativen Institutionen, administrative Arbeiten, Unterstützung und Organisation. Ne? Jetzt können wir mal Folie 8. Da habe ich mal so ein paar Sachen aufgeführt. Aufgaben einer Frau, Liste ist aber unvollständig. Ne? Also Geistesgaben haben wir geklärt, Evangelisation, jungen Frauen gutes Lehren, Gottesdienstgestaltung, Medienarbeit, Gebet, Musik, Organisation, Seelsorge, soziale Aufgaben und Fürsorge, Nachbarschaftshilfe, Krankenbetreuung, Besuchsdienste, Lehre von, das ist jetzt doppelt, sehe ich gerade. Aufbau und Gründung sowie Leitung wichtiger karitative Institutionen, administrative Arbeiten, Unterstützerinnen. Also wenn ich mir vorstelle, ich sollte meine ganzen Steuererklärungssachen selber machen, dann würde ich einen Kollaps kriegen zum Beispiel. Ne? Also das kann meine Frau sehr gut. Die studiert Wirtschaftsinformatik und die kann das viel besser. Das ist einfach so. Ne? Die kann das viel, viel besser als ich. Ne? Genau, also die Frau soll ja dem Mann auch eine Hilfe sein, aber eben mit Einschränkungen. So, und wenn die Frau sich einfach selber bewusst wird, um nochmal darauf zurückzukommen, ne, was sie alles machen kann, dass eben der Gottesdienst nicht nur aus Kanzeldienst besteht, sondern aus ganz vielen anderen Dingen. Und wir können den Gottesdienst oder insgesamt auch die Gemeinde sicherlich noch um einiges ausweiten, was man noch so machen kann und wo man sich betätigen kann. Aber Gottesdienst ist weit, weit mehr als nur der Kanzeldienst. Und der Kanzeldienst ist in keinster Weise höher als andere Dienste. Überhaupt nicht. Ne? Und genauso ist es auch nicht irgendwie, ja, die Frau soll nicht über den Mann herrschen. Nein, auf keinen Fall. Ne? Das ist ganz klar, Schöpfungsordnung und so weiter. Aber ich glaube, dieses hierarchische Denken ist nicht ganz korrekt. Dass wir das so dieses, es ist, ich glaube, das erreicht eine Dimension, die werde ich vielleicht erst richtig verstehen, wenn ich bei Gott bin. Ne? Jetzt nochmal zu, die Folie können wir erstmal schließen wieder. Ich möchte nochmal Epheser 5, 21 vorlesen. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist. Wir sehen hier doch schon in gewisser Weise irgendwie doch eine Hierarchie, aber irgendwie ist es auch wieder, wie Jesus sagt ja auch, ich und der Vater sind eins. Ne? Also es ist, ich glaube, mit meinem kleinen Ameisengehirn nicht so richtig zu begreifen, was da passiert. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er hat sie als sein Leib gerettet. Aber wie nun die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männer unterordnen in allen Dingen. Ihr Männer, jetzt nochmal ein Appell auch an die Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich für sie dahingegeben, um sie zu heiligen. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er für sich die Gemeinde herrlich bereite, die keine Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern die heilig und untadelig sei. So sollen auch die Männer ihre Frauen lieben wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es wie auch Christus die Gemeinde.